Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Thomas Jeising.
Tatsächlich ist das gar nicht so einfach, offensichtlich, dass wir Christus in der Mitte unseres Lebens, unseres Denkens, unseres Fühlens behalten. Eigentlich müsste das doch ganz einfach sein. Denn wenn wir auf den Beginn des Predigttextes, ich habe absichtlich noch Vers 15 dazugenommen, als Einleitung dann auch für den Abschnitt danach. Wenn wir das anschauen, dann heißt es doch hier, öffentlich wurden alle bösen Mächte und Gewalten von Christus zur Schau gestellt. Er hat triumphiert. Er hat gesiegt. Fühlt ihr euch so? Meistens ist das nicht so. Also man fühlt sich gerade im Leben meistens nicht wie in einem Triumphzug. Also was heißt Triumphzug? Wir sind mit dem Sieger unterwegs. Ja, das ist das Bild hier. Ich glaube, ich habe es vor 2 Monaten in der Predigt schon kurz erwähnt. Die Römer, die hatten so eine Sache, wenn die irgendwo einen Krieg gewonnen hatten und dann mit ihrer Armee zurückkamen und wieder in die Stadt Rom einzogen, dann machten die das so, dass die nach den langen Fußmärschen und den Kämpfen und so weiter, machten die erstmal ein Lager vor der Stadt. Und da wurden dann Badewannen rausgetragen aus der Stadt in das Lager. Und die Soldaten haben sich erstmal gewaschen und gepudert und parfümiert. Und dann kamen Leute mit Nähzeug und haben die Kleidung wieder geflickt. Und die Uniformen wurden schick gemacht und, keine Ahnung, alles metallpoliert. Sodass, wenn man dann als Armee siegreich in die Stadt reinzog, dann musste das halt richtig glänzen. Ja? Man wollte nicht abgekämpft und fertig da irgendwie erscheinen, sondern der Triumphzug sollte, das sollte leuchten, das sollte glänzen. Und der Feldherr natürlich, der da voranzog mit seiner ganzen Truppe. Ja, genau das ist das Bild, was der Apostel Paulus für das Leben der Christen benutzt. Der sagt, ja, schaut mal, Christus ist in so einem Triumphzug durch diese Welt unterwegs und ihr geht da mit. Nicht, weil wir so furchtbar gekämpft hätten, den Kampf hat er ganz alleine ausgefochten, aber er hat ihn für uns ausgefochten. Er hat den Schuldbrief ans Kreuz geheftet. Er hat Hölle, Tod und Teufel besiegt. Die Mächte haben nicht mehr das letzte Wort. Ja, selbst den Tod, den hat er besiegt. Er ist vom Tod auferstanden. Also, wie gesagt, wir könnten jetzt voller Freude und ja, voller Triumphgefühle als Christen leben, oder? Tun wir aber nicht. Und das war dem Apostel Paulus natürlich auch bewusst. Er hat gesagt in einem anderen Brief, im 2. Korintherbrief, ja, wir sind oft so, ja, wir sind geprügelt, niedergeschlagen, wir sind kurz vorm Tod. Aber wir sind ja trotzdem nicht mutlos. Wir sind trotzdem nicht besiegt. Denn der Sieger Christus kann nicht besiegt werden. Der ist der Herr. Und wir sind auch bei aller Niedergeschlagenheit und bei aller Anfechtung verbunden mit dem Sieger. Man muss sich natürlich nur in der Anfechtung auch immer wieder daran erinnern können, an diese Tatsachen. Und dafür hat Paulus eben auch diesen Brief geschrieben, also den Kolosserbrief, ich hatte ja schon erwähnt, das ist ein Schwesterbrief zum Epheserbrief, aber Paulus hat gemeint, dass die Gemeinde in Kolosse doch so eine besondere Anfechtung hat, dass ihnen nicht reicht, dass sie auch den Epheserbrief kriegen, den haben sie auch gekriegt und haben sie auch gelesen, sondern sie brauchen noch einen Extrabrief, damit sie dieser besonderen Anfechtung, der sie ausgesetzt sind, damit sie da bestehen können, damit sie nicht untergehen, damit sie nicht aus dem Blick verlieren, dass Christus der Sieger ist und dass dieser Sieger Christus in der Mitte unseres Lebens bleiben soll. Also, das ist mein erster Punkt, ja. Es gibt Anfechtung. Trotz dieser unanfechtbaren Tatsachen über Jesus und seinen Sieg und seinen Sieg über den Tod und den Teufel und die Hölle. Es gibt trotzdem Anfechtung. Wie sagt Petrus? Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben. Aber obwohl er besiegt ist, der Tod, der feiert scheinbar auch seine Triumphe, ja? Indem er Menschen umbringt, grausam, auf Schlachtfeldern, durch Krankheiten, wie auch immer. Und nun müssen wir lernen, ja, Anfechtung, das gehört zu unserem christlichen Glauben dazu. Ja, also wir glauben, dass Christus der Sieger ist. Wir glauben, wir werden auferstehen. Der Tod hat nicht das letzte Wort, aber wir werden trotzdem angefochten. Und das ist normal. Ja, jetzt denkt ihr vielleicht, stimmt das? Nein, doch, das ist das, was die Bibel ganz deutlich macht. Das heißt, da ist Christus und da ist der Triumphzug und da gehen wir mit. Und trotzdem ist unser Christsein, soll ich sagen, kein triumphales Christsein. Also so, als ob wir immer sagen könnten, kein Problem, kriegen wir alles hin. Sorgen, oh, kenne ich nicht. Angst vorm Tod, habe ich nicht. Alles wunderbar. Nein, es ist normal, dass wir angefochten werden. Und Paulus sagt das mal so, er sagt, ja, unser Leben jetzt hier, das ist ein Leben im Glauben, noch nicht im Schauen. Wir hoffen, aber wir haben es noch nicht in Händen. Jetzt heißt hoffen nicht, dass die Sache unsicher ist. Es ist nicht unsicher. Hoffen heißt, wir warten darauf, dass das, was hundertprozentig sicher ist, auch offenbar wird. Johannes drückt das mal so aus und sagt, wir sind schon Kinder Gottes. Aber es muss noch offenbar werden, was wir sein werden. Ja, also da ist die triumphale Seite. Wir sind Kinder Gottes. Gott der Allmächtige. Christus der König. Das ist unser Herr. Wir gehören zu ihm. Der achtet auf uns. Der hat alles in der Hand und trägt uns. Aber in dieser Welt könnte das manchmal so aussehen. Und wir haben es ja auch im Blick auf verfolgte Christen gesehen. Da könnte es manchmal so aussehen, als ob Christen die Geschlagenen, die von allen Verachteten, die von Gott Verlassenen sind. Es ist nicht so, aber es kann so aussehen. Und das gehört auch für uns zur Anfechtung des Glaubens dazu, dass wir mit dieser Spannung leben und leben müssen. Dass wir die Gewalt des Todes erfahren und sehen, obwohl der Tod seine Macht verloren hat und kein Recht mehr hat, uns Angst zu machen. Hat er nicht mehr. Ja, Paulus sagt das, nicht Hölle, nicht Mächte, nicht Gewalten können uns jemals scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Keine Chance, geht nicht. Aber an uns rütteln und uns nicht nur ein flaues Gefühl, sondern uns Sorgen und Ängste machen, können sie trotzdem. Offensichtlich gehört das auch, und wenn wir uns fragen, woher diese Anfechtung kommt, dann kommt sie. Ja, man könnte denken, sie kommt von den äußeren Umständen, aber das stimmt ja nicht. Die äußeren Umstände, wie sind die? Christus hat den Tod besiegt. Und das gilt auch dann, wenn wir merken, wie wir selber älter werden und schwach werden und selber auch dem Tod ins Auge blicken. Christus hat den Tod besiegt. Wir werden auferstehen. Gibt es gar keinen Zweifel dran. Woher kommen dann diese Anfechtungen? Nun, sie kommen daher, wie wir mit den äußeren Tatsachen und Umständen umgehen. Also Anfechtungen sind mehr das, was in uns innen entstehen, auch wenn man den Eindruck hat, das kommt von außen. Aber es gibt noch eine Sache, und das sehen wir hier gleich, nämlich eine Anfechtung auch dadurch, dass der Teufel versucht, mit seinen Lügen unseren Glauben und die Grundlagen unseres Glaubens in Frage zu stellen. Also wir glauben, meine Schuld ist vergeben. Was macht der Teufel? Er sagt, naja, ob das wirklich so ist. Du hast so viel Böses getan. Naja, die anderen, die sind ja bessere Christen. Ja, bei denen ist die Schuld vergeben. Aber deine Schuld ist vielleicht so schlimm, ob die wirklich vergeben werden kann? Der Teufel versucht, Zweifel zu streuen. Oder er sagt, ja gut, aber jetzt bist du schon so lange Christ und kämpfst immer noch mit dieser Sünde. Kannst du gar kein richtiger Christ sein? Da bist du wahrscheinlich doch nicht gerettet. Also er gräbt auch an den Grundlagen unseres Glaubens. Und versucht, die zu untergraben. Und genau das ist das Problem. Und deswegen muss der Apostel Paulus hier antworten. Und wir schauen uns den zweiten Punkt an. Denn es ist die Frage, wer eigentlich macht uns Anfechtung? Und die eine Sache, sagt der Apostel Paulus hier, da sind Menschen, die sind scheinbar ziemlich fromm. Und diese Frommen oder fast Überfrommen, die sind dabei, anderen ein schlechtes Gewissen zu machen. Zu sagen, ja, aber euer Christsein reicht vielleicht doch nicht ganz. Ich kann mich erinnern an jemand, der hier regelmäßig in unserer Gemeinde zu Besuch war. Und das tat mir richtig weh. Der hatte eine besonders fromme Frau, die kam nicht hierher. Aber die hat ihm immer ein schlechtes Gewissen gemacht. Ob das, wie er lebt und was er tut und ob das ausreicht. Und er hat eigentlich immer Fragen hier gehabt. darf ich denn das noch als Christ tun und ist nicht das eigentlich unchristlich und so weiter. Und das kam immer von seiner überaus frommen Frau. Und irgendwann hat er tatsächlich kapituliert und ist mit ihr in eine besonders fromme Sekte gezogen. Und vielleicht denkt er jetzt, dass ich glaube es nicht, dass er da seinen Frieden findet. Denn man kann auf diese Art und Weise nicht wirklich den Frieden finden. Aber das ist halt gefährlich, ja? Wenn Leute sagen, aber ich hab's noch besser und ich habe noch eine bessere Verbindung zu Gott und ich habe sogar mit den Engeln gesprochen und ich kann dir genau sagen, wie es sein muss. Solche Leute können uns in unserem Glauben verunsichern. Der Apostel Paulus sagt, wir müssen eigentlich eine Frage stellen. Und die Frage heißt, woher weißt du das? Also das ist die einfache Frage, die wir jemandem stellen müssen, der uns mit irgendwelchen Ansprüchen ein schlechtes Gewissen macht. Woher weißt du das? Und dann müssen wir fragen, ja, was sind denn das für Quellen? Woher weißt du das? Ja, das hat der Gründer unserer Sekte gesagt. Ja, und dem ist Christus selber erschienen oder keine Ahnung was. Das sind übliche Beispiele. Aber andere, hier ist ja auch von einer besonderen Weisheit die Rede, mit der die sich rühmen. Ja? Die sagen, also das würde man heute sagen, das ist wissenschaftlich erwiesen. Woher weißt du das? Wissenschaftlich erwiesen. Das habe ich bei einem Experten gehört. Inzwischen stellen sich bei mir die Haare hoch, wenn ich das Wort Experte höre. Weil es ist fast immer so, wenn man dann guckt, ja, was ist denn das für ein Experte? Ja? Kürzlich, es ist schon wieder 2 Jahre her, da gab es so eine Mittelalter-Expertin, die also ganz wunderbar über, ich weiß nicht, die Foltermethoden des Mittelalters und die Grausamkeit der Kirche und solche Vorträge gehalten hat. Naja, ich dachte, heutzutage gibt's ja Google, ne? Also guck mal nach, was ist denn das? Wo hat die Geschichte studiert oder was hat die eigentlich gemacht, dass die Mittelalter-Expertin ist? Nun, bitte versteht mich nicht falsch, es ging jetzt nichts. Sie ist Zumba-Lehrerin, das hat sie gelernt. Also Zumba ist so eine Fitness-Sache, also mit Musik, ne? Und das hat sie also gelernt, so Fitnesstrainerin. Und als Hobby macht sie auf irgendeiner Burg in Deutschland, ich sage euch nicht den Namen, macht sie halt Führungen. Da hat sie sich ein bisschen was halt angelesen und macht Führungen und kann jetzt sagen, okay, ich bin jetzt Mittelalter-Expertin. Und wo immer ihr dann hinschaut, wenn das Wort Experte auftaucht, da stellt man zuallermeist fest, da ist kaum irgendwie was. Ja? Jetzt gab es vor ein paar Wochen Riesendiskussion über eine angeblich wissenschaftliche Untersuchung über die Sexualethik von Christen, angefertigt hier in Kassel an der ehemaligen CVJM-Hochschule. Und dann wurde das Ding verschiedentlich kritisiert, weil man muss sagen, das sind, keine Ahnung, 1500 Seiten, ich habe mich noch nicht ganz durchgekämpft, 1500 Seiten, Papier bedruckt. Dann wurde das aber angegriffen, weil im Grunde genommen ist das Werbung dafür, dass man die Gebote Gottes nicht achtet. Nun, dann haben die Verfasser dieser Sache gesagt, aber das ist alles wissenschaftlich. Das ist nicht unsere Meinung. Wir haben nur eine wissenschaftliche Erhebung gemacht. Ja, das klingt natürlich ganz gut. Nur wenn man dann diese 1000 Seiten da mal durchgeht, dann stellt man fest, mit Wissenschaft hat das nichts zu tun. Es sei denn, man hat den Begriff Wissenschaft für sich selber erfunden. Tatsächlich ist es eine ganz bestimmte Agenda, wo man sogar sagen muss, die am Ende darauf abzielt, gegen Gottes Wort zu gehen. Also, wie gesagt, wir haben verschiedene Gründe. Manche Leute sind besonders fromm, manche wollen sich besonders weise darstellen, manche besonders geistlich, manche besonders wissenschaftlich. Aber immer geht es darum, uns zu verunsichern. Worin zu verunsichern? Dass wir dem Wort Gottes vertrauen. Da kann man sagen, ich bin zwar kein Wissenschaftler, aber wir können ja mal gemeinsam hier lesen, was da eigentlich steht. Was steht denn da? Was liest du da? Ja? Und das ist ganz erstaunlich, wenn man das sich anschaut, die Dinge sind eindeutig. Die Bibel ist gar nicht so schwer verständlich. Und deswegen müssen wir immer wieder fragen, kommt das, was da uns verunsichern soll, kommt das wirklich von Gott? Paulus sagt hier, nein, die Leute hier, die sind ohne Grund aufgeblasen. Und sie halten sich gerade nicht an das Haupt. Sie halten sich gerade nicht an Christus. Und deswegen kommt diese Verunsicherung zustande. Wenn wir uns anschauen, wodurch genau kommt die Verunsicherung zustande? Wie geht das? Nun, dann muss man sagen, das ist ein Prinzip, auch ein teuflisches Prinzip, kann man sagen, dass der Teufel ja nicht, der hat ja nichts Besseres zu bieten, sondern er kann nur immer in Frage stellen. Ja, das ist hier mein dritter Punkt. Wie kommt die Anfechtung? Die Anfechtung kommt nicht dadurch, dass jetzt irgendwie ein guter Alternativweg da ist. Also, keine Ahnung, nehmen wir mal an, die biblische Sexualethik, ob die uns gefällt oder nicht. Aber jetzt könnte man sagen, okay, der Teufel könnte ja was Neues erfinden, was irgendwie besonders gut sein. Ist aber nicht der Fall. Ja, also alles, was in dieser Welt angeboten wird als besonders glücklich machendes Sexualleben, ist tatsächlich nicht glücklich machend. Aber das in Frage zu stellen, was halt Gott gesagt hat, das ist leicht. Ne? Das in Frage zu stellen, zu verunsichern, das ist leicht. Aber wirklich was anbieten, das geht nicht. Also, deswegen sagt der Apostel Paulus, lasst euch von niemandem ein schlechtes Gewissen machen. Okay, das ist jetzt ein Punkt, ne? Schlechtes Gewissen machen, das ist kein christlicher Weg. Denn das Ziel, auch das Ziel von Ermahnung im christlichen Glauben, ja, wenn du wirklich was falsch machst, ja, ist nicht, dass ich dir ein schlechtes Gewissen mache. Was ist das Ziel von Ermahnung? Ja, nicht, dass du belastet herumläufst und dich fragst, sondern dass du wieder Frieden findest bei Gott, dass du Vergebung findest für deine Schuld. Ständig mit einem schlechten Gewissen rumzulaufen, das ist das Ziel des Bösen, denn dann kann er uns leichter manipulieren. Gott will was anderes. Ja, dass wir sagen, okay, jetzt habe ich erkannt, das ist falsch, was ich getan habe, ich bitte um Vergebung. Dann kann ich wieder ein gutes Gewissen haben. Und selbst wenn ich im Kampf stehe und nochmal wieder falle. Das andere hier, lasst euch von niemandem den Siegespreis nehmen. Also da ist wieder dieses Bild vom Triumphzug, vom Sieg. Aber da geht es darum, dass jemand sagt, naja, also vielleicht bist du ja doch nicht wirklich gerettet und uns unsicher machen will. Aber wird dafür irgendwas anderes angeboten? Nein, das ist nicht so. Denn es gibt keine Zuversicht. Übrigens, keine Religion bietet Zuversicht an. Gewissheit, keine. Nur die Botschaft von Christus. Das ist nur die Botschaft von Christus. Nur aus dem christlichen Glauben kommt Gewissheit. Alles andere ist Ungewissheit. Ja, vielleicht, wenn du dich anstrengst und wenn du durchhältst und so weiter, dann kannst du vielleicht gerettet werden. Aber vielleicht wird es sich Allah auch nochmal ganz am Ende anders überlegen. Ja, wenn du ganz viel meditierst und so weiter, dann kannst du vielleicht im nächsten Leben ein bisschen höher sein auf der Stufe. Aber vielleicht geht es auch eine Stufe runter. Aber dann kannst du es ja nochmal versuchen und dann kommst du vielleicht eine Stufe höher und vielleicht auch wieder eine Stufe runter. Man kann es nicht wissen. Der Einzige, der Zuversicht geben kann und ein festes Versprechen, das ist Christus. Hier werden also, und das ist der vierte Punkt, hier werden also Forderungen aufgestellt, die auch mit einer scheinbaren Autorität belegt. Wie gesagt, Engel, was ist noch? Hier sind Leute, die sind besonders fromm. Hier heißt es, dass sie sich sogar selber quälen, ihren Leib nicht schonen und so weiter. Also das sind Leute, die auch äußerlich besonders fromm zu sein scheinen. Das ist etwa was, was wir im Hinduismus sehen. Ja, da sind diese Gurus sind besonders angesehen, wenn sie sich quälen. Also das Bild, ne? Wenn sie sich aufs Nagelbrett legen. Ne? Wenn also jemand auf dem Nagelbrett schläft, dann hat er Autorität. Wie gesagt, wenn man das mal im Satz zusammenfasst, dann denkt man, kann das wahr sein, ja? Von dem habe ich euch schon erzählt, ne, der seinen Arm halt seit, ich weiß nicht, 40 Jahren nicht mehr runternimmt. Kann er auch heute gar nicht mehr, der würde abbrechen. Ne? Und der sagt, okay, ich nehme das auf mich, um Gott zu ehren. Und jetzt ist er in Indien eine Autorität geworden dadurch. Im Mittelalter wurden Leute zu einer Autorität, indem sie ohne Matratze geschlafen haben. Oder sich kratzige Kleidung angezogen haben. Ne? Also nicht so schön weich und kuschelig, ne, sondern möglichst kratzig sollte es sein. Autorität dadurch, dass du dich selber auspeitscht. Merkt ihr, was das für ein Unsinn ist, ja? Aber es wirkt trotzdem, ja? Es macht Eindruck. Und dann sagt man, ja, guck doch mal an, wenn die Leute doch so was auf sich nehmen, ja, für ihren Glauben, da muss doch vielleicht was dran sein, oder? Wenn die sich so dafür quälen, ja? Wenn jemand sich sogar einen Bombengürtel umschnallt und sich dafür in die Luft sprengt, ja? Ist ja vielleicht doch nicht so ganz falsch, der Glaube, oder? Merkt ihr, woher kommt diese Autorität? Das ist alles verdreht und teuflisch. Lasst euch, sagt Paulus hier, lasst euch von solchen Dingen nicht verführen. Woher aber haben wir die Autorität des Glaubens? Ja, wenn wir jetzt dagegen stehen und sagen, nein, ich glaube nicht, dass deine Gebote, deine Gesetze oder deine Art zu glauben und Gott zu verehren, dass die richtig ist. Ich glaube, dass ich Christus folgen kann und dass ich mit ihm im Himmel ankommen werde. So, woher stammt deine Autorität? Hat dir das ein Engelchen geflüstert ins Ohr, dass das stimmt? Habt ihr so einen guten Prediger hier, der euch das gesagt hat und deswegen glaubt ihr das? Was ist deine Autorität? Paulus sagt, deine einzige Autorität, die hilft, ist Christus selber. Und du kannst diese Autorität haben und kannst dich auf sie berufen. Warum? Weil Christus auf diese Welt gekommen ist, weil er sein Wort hinterlassen hat, weil alles, was er gesagt und getan hat, gut bezeugt ist. Das Evangelium, das liegt alles da und ist offenbar. Und Christus hat selber dafür eingestanden. Gott hat das bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Das ist unsere Autorität. Und dann können wir sagen, ja, so hat es Christus gesagt. So steht es hier. Ich muss kein schlechtes Gewissen haben. Ich kann mich darauf verlassen, dass mein Schuldbrief ans Kreuz geheftet wurde und dass meine Schuld vergeben ist. Ich kann mich darauf verlassen, dass ich so mit Christus verbunden bin, dass ich auch auferstehen werde. Er ist auch durch den Tod gegangen und ist auferstanden. Und er hat gesagt, ich ziehe euch alle mit, die ihr zu mir gehört. Ihr könnt euch darauf verlassen, so wie ich auferstanden bin, werdet ihr auch auferstehen. Insofern, wir können Anfechtung und diese Art von Anfechtung nur überwinden, wenn wir zu der Autorität uns halten, die einzige Autorität ist, nämlich Christus. Wir können in dieser Anfechtung nur bestehen, wenn Christus in unserer Mitte, in der Mitte unseres Lebens ist. Wir brauchen dieses feste Fundament, in dem auch in dem Abschnitt vorher ja verschiedentlich die Rede war. Ihr seid verwurzelt in ihm. Ihr seid eingebaut in ihm. Ihr gehört ganz zu Christus. Wir brauchen dieses Fundament, wir brauchen diese Autorität, weil das die einzige ist, auf die wir uns wirklich verlassen können. Aber diese Autorität, Christus, ist auch stark genug, um auf die Anfechtung unseres Lebens zu antworten. Auf die Angst vor dem Tod, auf die Verunsicherung. Vielleicht haben doch alle anderen Leute recht. All die Experten, die Mehrheit. Die Mehrheit wird doch recht haben, oder? Guck mal, wenn das 80% oder 85% der Menschen denken, vielleicht sogar 90%, die haben doch recht, oder? Christus hat recht. Und das ist ganz egal, wie viel Prozent. Ihr erinnert euch, als er gekreuzigt wurde, wie viel Prozent standen auf seiner Seite? Kein Mensch. Kein Mensch, ja? Sie verließen ihn alle, selbst seine eigenen Jünger. Das Volk gemeinschaftlich schrie, kreuzige ihn. Die religiöse Kaste hatte sich zusammengetan, waren sich einstimmig beschlossen, der muss sterben. Und die Politik, Pilatus, kein Problem, der war natürlich auch der gleichen Meinung. Alle waren sich einig. Aber wer stand auf der Seite von Christus? Gott. Und da ist ganz egal, ob alle gegen ihn sind. Gott bleibt Gott und er bleibt der Herr. Und Christus bleibt es auch. Und für uns ist es gut, wenn wir uns an diesen Christus hängen und nicht an die Mehrheit. Die können nämlich auch wieder schnell wechseln. Wir brauchen Christus in der Mitte unseres Lebens, unseres Glaubens, unseres Denkens. Dann können wir in Anfechtung bestehen. Amen.